BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Das Leben von Künstlerinnen und Künstlern ist ja nicht selten, naja, ein bisschen extravagant und anders als das Leben vom sozusagen Otto-Normalbürger. Und meist gilt es auch für die Behausung von Künstlerinnen und Künstlern. Bei armen Künstlern muss aus der Not eine Tugend gemacht werden. Leinwand neben Leintuch, schlafen, essen und arbeiten auf kleinstem Raum. Und bei Künstlern aber, die über das nötige Kleingeld verfügen, da darf es gern auch ein bisschen mehr sein. Viel Licht zum Arbeiten, ein Zufluchts- und ein Kreativraum, ein Ort der Selbstinszenierung, an dem sich Künstlerin und Künstler samt Werk der Welt zeigen kann. Die Autorin und Kunsthistorikerin Katja Sebald hat sich schon einmal mit Häusern beschäftigt, Sehnsucht Starnberger See, Villen und ihre berühmten Bewohner im Porträt. Das hat sie hier bei uns in Habe die Ehre schon mal vorgestellt, bei der Kollegin Hermine Kaiser. Und jetzt hat sich Katja Sebald 30 Künstlerhäusern in Oberbayern gewidmet. Zusammen mit der Fotografin Ulrike Mürzig, die ist Professorin an der Kunstakademie in Stuttgart, da wirft sie einen neuen Blick auf die prachtvollen Wohnhäuser, mit denen sich zum Beispiel die Münchner Malerfürsten der Prinzregentenzeit gegenseitig übertrumpft haben. Sie zeigen den Traum vom einfachen Leben auf dem Land, wie ihn sich beispielsweise Gabriele Münter und Wassily Kandinsky verwirklicht haben. Oder sie erinnern an den Maler Ruprecht Geiger und den Bildhauer Rudolf Wachter, die mit der markanten Architektur ihrer Atelierhäuser ein Zeichen gesetzt haben. Katja Sebald und Ulrike Mürzig waren zum Beispiel auch im Wohnzimmer von Bernd Zimmer und stellen weitere höchst individuelle Lebensentwürfe von Künstlerinnen und Künstlern unserer Zeit vor. Und über dieses wunderbare Buch, erschienen beim Alitera Verlag, da reden wir in dieser Stunde. Und ich freue mich, dass sie hier zu Gast ist. Katja Sebald, grüß Gott, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich da sein darf und mein Buch vorstellen darf. Ich freue mich sehr.
Sie schreiben im Vorwort oder in der Einleitung auch, das Buch ist auch eine Art Geschichtsbuch. Ja. Inwiefern?
Ja, also es ist, das, was ich wirklich sehr gerne mag, ist Geschichte in Geschichten erzählen und am liebsten in Geschichten von Menschen. Das ist eigentlich mein Anliegen und es geht nicht nur in diesem Buch darum, ob die jetzt die Wände blau oder grün gestrichen haben oder was die für Möbel haben, sondern die sind natürlich, die Biografien der Künstler sind auch eingebettet in die Zeitgeschichte, in die große Kunstgeschichte, wenn man so will.
Das Buch ist ein gewissermaßen eine Koppelung, so habe ich es jedenfalls empfunden, weil es ist ja viel Text dabei, aber es sind auch wunderbare Fotografien dabei. Mhm. Also es ist nicht ein reiner Bildband.
Mhm. Also meine Idee war tatsächlich, von Anfang an, dass ich dieses Buch nur mit Ulrike Mürzig machen kann, die ich bei einem anderen Auftrag kennengelernt hatte und von der ich das Gefühl hatte, dass sie so ganz genau versteht, was ich will, was ich mir für Bilder vorstelle. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie mit mir dieses Buch machen würde. Und wenn sie nicht Ja gesagt hätte, glaube ich, hätte ich das Buch auch nicht gemacht. Und ich bin sehr glücklich, dass sie Ja gesagt hat, weil ich finde, also sie hat wirklich genau das gesehen, von dem ich mir gewünscht habe, dass sie sieht, wenn sie ihre Fotos macht, ohne dass ich ihr eine Liste machen musste, wo drin steht, und dann bitte dieses Zimmer und dieses Zimmer fotografieren. Sie hat einfach genau verstanden, was ich wollte, und sie hat darüber hinaus aber auch nochmal ganz eigene Dinge entdeckt und erzählt nochmal auf einer eigenen Ebene, und das finde ich sehr bereichernd. Und am Ende ist es jetzt für mich im Idealfall so, dass man das Buch durchlesen kann und sich sozusagen von den Texten leiten kann. Man könnte aber auch, wenn man gar nicht lesen will, nur die Bilder anschauen und dann wäre es ein Bilderbuch, das auch die Geschichte der Häuser erzählt.
Wir sind natürlich im Radio, von daher sind wir jetzt heute sehr darauf angewiesen, dass Sie viel über dieses Buch erzählen. Das machen wir in den kommenden 2 Stunden. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir reden über 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Ein Buch, neu herausgekommen, mit Texten von Katja Sebald und Fotos von Ulrike Mürzig. Frau Sebald, der Titel des Buches ist schon bezeichnend. Das, ich lasse es Sie beschreiben, weil es ist ja bewusst so gemacht. KünstlerInnen, Häuser außen. Beschreiben Sie es nochmal.
Genau. Also das Covermotiv ist eins dieser Bilder, das die Ulrike Mürzig gefunden hat. Sie hat nämlich im ehemaligen Atelier von Ruprecht Geiger den Holzfußboden fotografiert, der über und über mit roten und vor allem pinkfarbenen Farbspritzern übersät ist. Und nachdem wir uns auf dieses Foto geeinigt hatten, hat natürlich das Pink irgendwie eine große Rolle gespielt. Und dann ging es um die Titelfindung. Da hatten wir ein bisschen Probleme, weil also 30 Künstlerhäuser sind es. Aber was ist mit den Künstlerinnen? Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass das Buch 30 Künstlerinnenhäuser heißt, weil mir die Künstlerinnen nicht wichtig sind. Sie sind mir wirklich sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, das wäre ein Unwort gewesen. Und mein Mann ist Grafiker und er hat eine Werbeagentur. Und ich habe irgendwie beim Abendessen zu ihm gesagt, du bist doch kreativ, kannst du mir bitte ein Wort, schönes Wortspiel für diesen Titel finden? Und dann hat er mich erst angeschaut, das interessiert ihn das gar nicht. Und warum sollte er so ungefähr? Und 2 Tage später hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. In großen Buchstaben stand da Künstler, drunter innen, dann Häuser, außen. Und ich habe natürlich auch erst kurz gebraucht, bis ich es verstanden habe. Aber dann fand ich es ganz wunderbar, weil die Künstlerinnen sind jetzt sehr prominent drinnen. Und es beschreibt ja eigentlich das, worum es in diesem Buch geht, nämlich diese Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen um sich herum die Häuser bauen, wie eine zweite Haut, eine Außenhaut. Und ja, dann haben wir lange diskutiert, ob das möglich ist, dass ein Buch so heißt und ob dann Punkt oder Komma dazwischen sein muss oder Sternchen oder was auch immer. Und es wurde immer wieder verworfen und dann wieder hervorgeholt. Und am Ende ist es dieser Titel geworden. Ich finde es großartig, dass es geworden ist. Und wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz dafür gekriegt. Und wer wirklich über dieses Wortspiel stolpert und nicht mehr herausfindet, der hat ja immer noch den Untertitel, wo es eben heißt 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Das war die geografische Beschränkung dann. Auch das war mir wichtig. Ich wollte nicht nochmal ein Starnberger Seebuch machen. Ich wollte den Radius ein bisschen größer ziehen.
Sie sind Kunsthistorikerin. Sie haben Kunstgeschichte studiert, bayerische Kirchengeschichte. Sie haben, Sie sind Germanistin und Sie sind italienische Übersetzerin. Also Kunsthistorikerin, Autorin, Journalistin, Kuratorin, Sie haben schon viele Ausstellungen gemacht. Und jetzt ist dieses Buch entstanden. Die Kunsthistorikerin kennt sich natürlich in der Geschichte aus, die kennt sich mit der Kunst aus, die kennt sich mit den Kirchen aus. Wie ist dieses Buch entstanden? Mhm. Sie haben natürlich vielfältige Interessen, das bringt der Beruf mit sich. Wie kommt man auf diese Idee, ausgerechnet 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern mhm. anzuschauen?
Also, wenn man so will, dann ist das Buch ein Kollateralschaden meiner Arbeit, kann man sagen. Also jetzt arbeite ich seit vielen Jahren hauptsächlich als Kulturjournalistin und ich mache viele Interviews mit Künstlern und besuche auch immer wieder welche zu Hause, um sie zu interviewen. Und parallel kuratiere ich auch eigene Ausstellungen, unter anderem dieses Projekt Kunstwerk des Monats, wo ich seit mittlerweile über 12 Jahren jeden Monat einen Künstler mit einem Werk vorstelle. Das findet in Berg statt. Und,
also Berg am Starnberger See.
Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass ich jeden Monat zur Vorbereitung einen Künstler oder eine Künstlerin zu Hause besuche. Und das heißt, ich war schon in wirklich sehr vielen Wohnhäusern von Künstlern. Kann man ja mal hochrechnen. 12 Jahre, jeden Monat einer. Und das war eben eine Beobachtung, dass Künstler nicht einfach wohnen und dass die sich nicht einfach irgendein Möbel hinstellen und irgendein Bild drüber hängen, sondern dass ihr Gestaltungswille sich auch auf ihre Wohnumgebung und ihre Arbeitsumgebung erstreckt und der Gestaltungswille oft sehr groß ist und sehr individuell. Mhm. Und so ist die Idee entstanden, dass das doch mal interessant wäre, solche Häuser vorzustellen und auch eben die Unterschiede herauszuarbeiten.
Es sind 30 Künstlerinnen und Künstler versammelt, das erstreckt sich über einen Zeitraum, wenn man die Biografien von den Leuten nimmt, das erstreckt sich über einen Zeitraum von 200 Jahren, darf man sagen, oder?
Ja, ich hätte jetzt gesagt 150, aber 200 stimmt wahrscheinlich auch fast. Und es sind doch ein paar mehr als 30 Personen, weil es sind 30 Häuser, aber in einigen Häusern und nicht wenigen Häusern wohnen ja Künstlerpaare. Also sind es doch mehr. Ich habe es aber nicht gezählt, wie viele Künstlerpersönlichkeiten es am Ende sind.
In diese Welt tauchen wir weiter ein mit Katja Sebald. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch um 10 Uhr, ja, gleich 27. Zu Gast bei uns Katja Sebald. Sie hat ein neues Buch gemacht und das heißt Künstler innen, Häuser außen. 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Es ist ein Mischwerk sozusagen, ein Bildband mit wunderbaren Fotografien von der Ulrike Mürzig und mit wunderbaren Texten von der Katja Sebald zu den porträtierten Künstlerinnen und Künstlern. Jetzt, wenn ich an die Auswahl schaue, ich darf ein paar Namen vorlesen, was da drin ist. Da haben wir natürlich, also zumindest was mir mit das Bekannteste war. Es geht los mit Franz von Lehnbach, Franz von Stuck. Dann haben wir den Julius Eckster, dann haben wir die Gabriele Münter. Und dann geht es weiter, das sind historische Leute, wenn man so will. Lothar Günther Buchheim mit drin, Lothar Fischer. Und dann wird es aber sozusagen zeitgenössisch. Sinan Thalheimer, Isabel Roth, Yushi Banaski, Regine Hohmann. Diese Auswahl, die man da findet und wo man Einblicke kriegt in Wohnräume, ganz privat, von Menschen, die halt nun mal Künstler waren und sind, die durch ihre Tätigkeit natürlich ein bisschen prominent sind. Sie sind, so sehe ich es immer, keine besseren, größeren Menschen, aber sie haben halt eine besondere Tätigkeit von mir aus. Wie sehen Sie es?
Ja, Sie haben natürlich auch eine besondere Persönlichkeit, nicht nur eine besondere Tätigkeit. die Auswahl, so wie Sie es jetzt vorgelesen haben, macht ja schon deutlich, es gibt wirklich große Namen, sehr bekannte Künstler. Und es gibt aber auch in der Vergangenheit welche, die mehr oder weniger vergessen sind. Und es gibt auch in der Gegenwart sehr berühmte. Und es gibt welche, die sind vielleicht nicht ganz so berühmt, aber sie haben halt sehr besondere Häuser. Deshalb sind sie auch im Buch. Mhm, und manche von den vergessenen Künstlern oder ihre Häuser, also es gibt sowohl Künstler, die sind in dem Buch, weil mir ihre Kunst so wichtig ist, aber es gibt auch welche, die sind im Buch, weil mir ihr Haus so wichtig ist.
Was hat Sie in der Auswahl dann jetzt konkret geleitet? Wir haben jetzt, wir haben es schon angerissen, das Buch versammelt Menschen aus einem Zeitraum von ja gut 150 Jahren oder ein bisschen mehr sogar. Was hat Sie geleitet? Ich meine, wenn wir anfangen, hier in München mit so einer berühmten Persönlichkeit, auch seinerzeit ja, an Prominenz kann man es wahrscheinlich gar nicht viel überbieten, wie ein Franz von Lehnbach.
Es ist ja wahrscheinlich das berühmteste Künstlerhaus, das es überhaupt gibt. Tatsächlich also war das natürlich eine Liste, die gewachsen ist und sich immer wieder verändert hat. Diese großen Münchner Künstlerfürsten, Lehnbach, Stuck, auch Hildebrand und Kaulbach gehören natürlich dazu. Die hätte ich am Anfang, glaube ich, einfach außen vor gelassen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob man da wirklich noch was Neues erzählen kann. Da gibt es Bildbände über jedes einzelne Haus. Das war am Anfang ein Wunsch des Verlags, dass die auch drin sein sollen. Und im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass sie drin sind, weil mir das sozusagen die Gelegenheit gegeben hat, auch noch die Geschichte des Künstlerhauses zu erzählen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Künstler sich solche großbürgerlichen Häuser leisten konnten und die Idee hatten, sich selbst zu inszenieren.
Also mir hat, das muss ich gestehen, jetzt lebe ich ja schon einige Zeit in München, kenne mich ein bisschen aus, aber und radel viel am Lehnbach-Haus vorbei und war aber dankbar, erstens über die Fotografien in diesem Buch, über die Bilder und war auch dankbar über diese, na nennen wir es, kleine Biografie, diesen biografischen Abriss, den Sie ja zu jeder Künstlerpersönlichkeit in diesem Buch liefern. Wenn Sie uns nochmal ein bisschen mitnehmen in die Welt vom Franz von Lehnbach.
Ja, also Franz von Lehnbach ist ja nicht als Großbürger geboren und sondern war eben der Sohn eines Maurermeisters in Schrobenhausen. Und die Idee, sich als Künstler so zu inszenieren, also ich kürze jetzt einfach schon auch ab, auch weil ich es jetzt tatsächlich improvisiere. Also diese Selbstinszenierung, die Lehnbach ja auf die Spitze getrieben hat, die Idee dazu hatte er wohl in Wien, wo er einige Jahre immer wieder im Atelier von Hans Markart gemalt hat. Und Hans Markart war im 19. Jahrhundert wirklich eine Sehenswürdigkeit in Wien. Also ein Atelierbesuch bei Hans Markart, das war in jedem Reiseführer vermerkt. Da konnte man, glaube ich, nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr hingehen und den Künstler besuchen, der dann in fantasievollen Kostümen vor der Leinwand stand und sein Atelier wirklich sehr üppig und überbordend dekoriert hatte. Das Markart-Bouquet aus getrockneten und zum Teil vergoldeten Gräsern und Blüten, das war über Jahrzehnte einfach Standard. Das musste man auch selbst im Wohnzimmer haben. Also das Markart-Bouquet wurde wirklich ein Must-Have, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat der Lehnbach natürlich dort gesehen, wie der sich inszeniert hat und er hat für München was anderes geplant. Er hat ja, von ihm stammt ja der Satz, ich gedenke mir, einen Palast zu bauen. Und ich glaube, das Zitat geht dann weiter, der alles bisher Gesehene in den Schatten stellt. Also er wollte das einfach nochmal übertrumpfen. Und anders als bei Marquardt, wo das alles so wild und wuchernd ist, ist es bei Lenbach sehr sorgfältig arrangiert. Also ich glaube, ich habe geschrieben, er hat sich ein Wohnmuseum gebaut, in dem er sich und seine Kunst ausgestellt hat.
Also und ja, man kann sie anschauen. Das ist also das hat mich sehr fasziniert. Durch den Text in Verbindung mit den Bildern nochmal zu begreifen, was hier da nebendran vom Königsplatz an den Propyläen hier in München, was da für ein Haus steht und was der Grundgedanke war von diesem Menschen, das Ding da so hinzustellen.
Ja, also ich habe dann tatsächlich bei den historischen Künstlerhäusern, vor allem bei den sehr bekannten, einfach versucht, nochmal vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen oder vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen und vielleicht jetzt auch nicht so klassisch im Duktus der Kunsthistorikerin zu beschreiben. Und dann in dieselbe Zeit gehört ja zum Beispiel auch das Haus von Friedrich Lauer, das, glaube ich, niemand kennt. Auch ich kannte es nicht. Das war ein Wunsch der Lektorin, die dann gesagt hat, das müsst ihr unbedingt anschauen. Das ist in Bogenhausen und da ist die städtische Musikschule drin und unten ein Kindergarten. Und dann waren wir in diesem Haus und haben das besichtigt und ich habe mich in diese Geschichte eingelesen und das ist wirklich ein riesiges Haus gewesen, ein riesiges Künstlerhaus. Der Künstler ist völlig vergessen, völlig, und er ist auch völlig verarmt gestorben. Also er hat sich total übernommen mit diesem Haus. Aber das ist ja auch ein Stück Münchner Geschichte und es ist ein toller Ort, den man zwar vielleicht nicht einfach so besuchen kann, aber ich glaube, es ist schon für eine Bereicherung, dass man das nachlesen kann, wenn man möchte.
Unbedingt.
Und ganz abgesehen davon sind tolle Bilder in diesem Haus entstanden.
Darüber reden wir gleich weiter. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute zu Gast aus Berg am Starnberger See die Kunsthistorikerin und Kulturjournalistin Katja Sebald. Sie hat ein neues Buch herausgebracht, zusammen mit der Fotografin Ulrike Mirzig, Künstler innen, Häuser außen, 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Jetzt haben wir schon über den, ja, möchte ich sagen, doch vielleicht prominentesten Vertreter in diesem Buch gesprochen, vorhin von Franz von Lenbach. Franz von Stuck ist mit dabei. Den Friedrich Lauer haben wir gerade schon angesprochen, Frau Sebald, jemand, den man nicht wirklich so auf dem Schirm hat.
Ja, also ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm, aber die Geschichte seines Hauses ist einfach super spannend. Es gibt tolle Fotos. Friedrich Lauer kam aus sehr vermögenden Verhältnissen und hat seinen Studienfreund Franz Marc zu einer Reise eingeladen nach Frankreich.
Wenn wir kurz die biografischen Daten oder die Lebensdaten nehmen, also Friedrich Lauer, geboren 1874.
Genau. Und also er hat mit Franz Marc studiert und er war sehr vermögend und hat ihn auf eine Reise eingeladen. Und auf dieser Reise sind ein paar sehr lustige Fotos von Franz Marc entstanden. Und dann hat eben dieser Friedrich Lauer sich eine Villa in Bogenhausen gebaut anstelle des ehemaligen Gasthauses Neuberghausen, glaube ich, hieß der. Und dieses Haus ist wirklich riesig, also auf über 3000 Quadratmetern auf 5 Ebenen verteilt. Und irgendwie ist das große Vermögen, das er hatte, aber im Lauf der Zeit abhanden gekommen. Und dann musste er sich irgendwie, also als Künstler hat er auch nicht wirklich Erfolg. Und dann hat er in seinem Haus erst eine Kunstmesse veranstaltet. Oder ich weiß nicht, ob er das selber noch veranstaltet hat oder veranstalten lassen. Eine Edelmesse, wo man eben auch so kunsthandwerkliche Gegenstände kaufen konnte. Und am Ende war es dann, glaube ich, wieder ein Gasthaus, das Haus. Und ganz zum Schluss musste er es verkaufen. Und dann hat er sich ein Anwesen noch am Chiemsee gekauft oder gebaut. Und irgendwann war das Geld ganz weg und er ist verarmt gestorben. Aber diese wirklich herrschaftlichen Gebäude, die dann zeitweise von der als Synagoge genutzt wurden und sie waren auch mal im Besitz einer Studentenverbindung und so weiter. Jetzt gehört das Haus der Stadt München und es ist eben die städtische Musikschule drin und ein Kindergarten.
Das eine ist ja, was spannend ist an Ihrem Buch, dass man viel erfährt eben über die Biografien, über die Lebensläufe der Menschen, die sich solche interessanten Behausungen geschaffen haben. Und das andere ist aber natürlich, das ist ja die andere Komponente vom Buch, das sind die Fotografien von Ulrike Mirzig. Was können Sie über die Arbeit von dieser professionellen Fotografin sagen, was leitet die, mit welchem Blick geht die in solche Häuser? Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Also, das ist schwierig. Sie hat einfach einen ganz eigenen Blick und schaut so in diese Häuser, dass man eben ein Gefühl für die Atmosphäre und die Stimmung bekommt, ohne dass das irgendwie inszenierte Bilder sind oder so Hochglanz-Anmutungsfotos, sondern es sind sehr stimmungsvolle Bilder. Das Licht spielte immer eine große Rolle bei ihr, aber sie fotografiert immer mit Tageslicht. Und sie hat einfach einen ganz eigenen Blick und hat eben die Fähigkeit, mit ihren Bildern auf einer eigenen Ebene Geschichten zu erzählen. Der Mensch und der umbaute Raum, hat sie gesagt, ist irgendwie Schwerpunkt auch ihrer fotografischen Arbeit. Also insofern, sie war genau die Richtige für dieses Buch.
Ja, und das ergänzt sich natürlich wunderbar. Also die Texte von Katja Sebald in diesem Buch und dazu diese Bilder, wo wir Einblick kriegen und haben dürfen in teilweise ja doch auch private Sachen. Wir haben jetzt gerade über geschichtliche Sachen gesprochen, immer Lehnbach und von Stuck, das ist historische Persönlichkeiten, da muss man keine Privatsphäre insofern mehr beachten. Aber wir kommen jetzt noch auf zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler. Aber weil wir gerade von den Fotografien reden und wie sie im Buch dargestellt sind, das sind ja teilweise eine ganze Seite, teilweise zwei Seiten, wo man dann Einblick kriegt. Das Buch ist sehr schön, wie sage ich das, in der Hand, was man hier fühlen kann, weil es ist nicht Hochglanz, es ist, wie nennt man dieses Papier? Es ist
Es ist ein ungestrichenes Papier, also es ist eben nicht das klassische Fotopapier, sondern es hat, ich würde sagen, wenn man drüber streicht, so eine etwas raue Anmutung. Wenn man jetzt also wirklich so die Bilder wirklich dass sie so eine Brillanz haben, dann muss man natürlich so ein klassisches Fotopapier verwenden. Durch dieses etwas rauere Papier, dieses etwas saugendere Papier natürlich auch, aber haben sie so eine ein bisschen sanftere Anmutung. was mir persönlich sehr gut gefällt. Mhm. Und ich mag es nicht so gern, wenn man so durch ein Buch blättert und das Papier fühlt sich so seifig an, sondern also man, dieses hier fühlt sich wirklich schön an. Also überhaupt die ganze Aufmachung
es ist,
vom
ganz,
Buch
es ist tatsächlich sehr schön. Ganz was Warmes. Mhm. Das ist, ja, muss man so beschreiben, wie sich das in der Hand anfühlt. Und dann gibt es noch ganz was Besonderes, wenn man das Buch in der Hand hat und aufschlägt, könnte man auf den ersten Blick meinen, ich habe den Umschlag umgeklappt und dann denke ich mir, ups, das Buch ist kaputt, weil der Rücken so nackt gleich rauskommt. Man denkt, da ist die Klebung kaputt gegangen oder was. Aber das gehört so, weil das ist eine spezielle Art und Weise.
Danke, dass Sie fragen. Sie sind nicht der Einzige, der das Buch aufgeschlagen hat und gedacht hat, oh, mein Buch ist kaputt, das muss ich reklamieren. Der Buchrücken liegt offen und er ist nicht geklebt, der Buchrücken, sondern er ist geheftet, so wie man das früher gemacht hat. Und das Ganze nennt sich offene Heftung oder Schweizer Broschur, kann man auch dazu sagen. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit. Also es ist etwas für Kenner, kann man sagen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn er ein Buch ganz aufschlagen möchte und das Buch ist geklebt, dann knackt es so oder das bricht so. Und manche lassen sich gar nicht ganz aufschlagen. Und durch diesen offenen Buchrücken fällt das Buch eben wunderschön ganz flach auf, egal auf welcher Seite man es aufklappt und es knackt nichts und reißt nichts und bricht nichts.
Das ist der Hintergrund.
Dass das so gemacht
wird.
Aha. Also es ist etwas für Kenner tatsächlich.
Aha. Das Buch Künstler, Innen, Häuser, Außen von Katja Sebald und Ulrike Mürzig. Wir kriegen Einblick heute in Habe die Ehre, unserem Vormittagsratsch auf BR Heimat, in Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Wir haben schon geredet über den prominentesten Künstler, der in diesem Buch vertreten ist, von der Katja Sebald und der Ulrike Mürzig, Franz von Lehnbach. Wir haben was erfahren über Friedrich Lauer und es sind ja noch viele weitere versammelt, Frau Sebald. Die Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Buch porträtiert werden, in Wort und Bild, geben aber auch ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen Ihr Anliegen, Sie geben Zeugnis für 150 Jahre oder mehr Kunstgeschichte in unserem Land. Kann man das so sagen?
Ja, also das war wirklich mein Anliegen, also eben Geschichten von Menschen und ihren Häusern zu erzählen. Es sind 30 Kapitel, ja, aber sozusagen durchs Hintertürchen oder, wenn man so will, nebenbei erzähle ich natürlich auch in groben Zügen die Kunstgeschichte der letzten 150 Jahre, sagen wir mal. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als 150 Jahre. Und zum Beispiel erzähle ich die Geschichte von, also das Kapitel heißt tatsächlich Gabriele Münter in Murnau, also es geht ums Münterhaus. Und ich habe in diesem Kapitel wirklich versucht, die Gabriele Münter in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den Kandinsky. Aber es geht in diesem Kapitel natürlich auch um die Tatsache, dass die Künstler des Blauen Reiters wirklich die Kunstgeschichte aus den Angeln gehoben haben um 1911, 12. Eine Künstlerin, die mir auch wirklich sehr wichtig ist und die in diesem Buch sozusagen stellvertretend steht für diesen barbarischen Bruch durch die Verfolgung der Nationalsozialisten, der natürlich die Menschen verfolgt haben, aber die natürlich auch die Kunstgeschichte so brutal abgeschnitten haben. Und Ilse von Twardowski war wirklich eine sehr, sehr moderne Frau, eine sehr moderne Künstlerin, auch eine zu ihrer Zeit sehr berühmte Künstlerin. Sie hat das Grabmal von Johannes Brahms gemacht. Also sie war Bildhauerin Sie kam aus einer großbürgerlichen Wiener Familie und war mit einem preußischen Offizier verheiratet. Aber sie kam eben leider aus einer jüdischen Familie und konnte am Ende den Nachstellungen, Verfolgungen der Nationalsozialisten eben nicht entgehen. Und sie hat versucht, in eine Art Exil zu gehen, indem sie sich in Waldrudering, also sozusagen weit draußen vor der Stadt, sie dachte, dort findet sie niemand, sich ein Häuschen gebaut hat. Aber natürlich hat man sie auch dort gefunden. Und als sie deportiert werden sollte, hat sie sich das Leben genommen. Und diese Geschichte ist mir wirklich, dieses Kapitel ist mir wirklich eins der wichtigsten im ganzen Buch. Ich wollte einfach ihre Geschichte nochmal erzählen.
Mhm. Ilse von Twardowski, Jahrgang 1880. Und ja, 1942 hat ihr Leben dann geendet. Intensives Kapitel in diesem Buch. Es gibt viele andere Geschichten auch noch, über die wir noch reden. Außerdem kann man natürlich auch noch über die Katja Sebald selber ein bisschen was erzählen. Das machen wir alles in der nächsten Stunde. Und freut mich, dass Sie da sind, Frau Sebald, mit Ihrem Buch Künstler innen, Häuser außen.
Dankeschön.
BR Heimat, habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Das Buch Künstler innen, Häuser außen ist zum Beispiel auch eine Art Geschichtsbuch, das bauhistorische Aspekte und soziokulturelle Hintergründe vereint und zeigt, wie sich das Bild von Künstlern und Künstlerinnen im Lauf von 150 Jahren verändert hat. Ein Buch mit Texten von Katja Sebald und Fotos von Ulrike Mirzig. Katja Sebald ist heute bei uns im Studio. Aus Berg am Starnberger See ist sie hergekommen. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Frau Sebald.
Grüß Gott auch von mir. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Das Buch ist ein Geschichtsbuch, habe ich gerade erzählt. Und wir kriegen mit Ihnen ja schon ein paar Einblicke von der letzten Stunde. Und wir tauchen noch weiter ein in das Buch. Aber wir werden in dieser Stunde auch ein bisschen was in Ihrer Biografie noch stöbern. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Bei uns zu Gast Katja Sebald mit ihrem neuen Buch Künstler, Innen, Häuser und außen. Ein 250 Seiten Band, schön anzufassen, nicht Hochglanz, sondern ganz feines, warmes Papier mit offenen Fadenheftung, Schweizer Broschüren. Und es ist ein Geschichtsbuch. Vor allem ist es ein Geschichtenbuch und ein Bilderbuch, wie es im Klappentext heißt, das vielfältige Verbindungslinien sichtbar macht. Fast immer nämlich gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Werk eines Künstlers und seiner Wohnung. Künstler wollen mit dem Haus, das sie bewohnen oder sogar gebaut haben, ebenso wie mit ihrer Kunst, Visionen verwirklichen und ihre Lebenshaltung zum Ausdruck bringen. Und Frau Sebald, Sie probieren das anhand von 30 Porträts, kann man sagen, uns ein bisschen zu vermitteln. Sie als gelernte Kunsthistorikerin und Kulturjournalistin, der in ihrem ganzen Schaffen am Herzen liegt, dass man mit Kunst in Berührung kommt. Und zwar, wenn ich das jetzt mal so sage, komisches Wort, ich mag es eigentlich nicht so wirklich, aber niederschwellig.
Ja, das mag ich auch nicht so gern, das Wort. Aber tatsächlich versuche ich den Menschen nicht so von oben herab die Kunstgeschichte nahezubringen, sondern sie einfach zum Staunen zu bringen und Interesse zu wecken und sie auch zu überraschen, was man so in und mit Kunst alles entdecken kann. Mhm. Und ja, indem ich sie mitnehme in die Häuser, die Leser, möchte ich natürlich auch sie neugierig machen und sich vielleicht weiter darauf einzulassen. Und tatsächlich sind ja 10 Häuser in diesem Buch, also vor allem natürlich die historischen, insgesamt 10 Häuser sind als Museen zu besichtigen. Dann gibt es, ich glaube, das sind ungefähr 5, die hießen in der Arbeitsphase immer so die verborgenen Häuser, also entweder weil sie eben nicht zugänglich sind oder weil sie verkauft worden sind und jetzt von Privatpersonen bewohnt werden und 1 steht auch gar nicht mehr, 2 stehen eigentlich nicht mehr. Und dann gibt es eben die 15 Häuser von den noch lebenden Künstlern, die man natürlich jetzt, man kann natürlich nicht einfach hingehen und an der Tür läuten, aber viele haben eine Website, man kann Kontakt aufnehmen und kann dann dort wirklich die Kunst am Ort ihres Entstehens erleben. Und ich mache das auch manchmal im Rahmen von Führungen, dass ich mit Menschen in Künstlerateliers gehe. Und das begeistert mich immer wieder, wie sehr Menschen dann von der Kunst berührt werden und von der Arbeit des Künstlers und dann zu Fragen anfangen und eben auf eine ganz neue Art und Weise Zugang zur Kunst finden.
Das Buch hat mich persönlich insofern auch sehr berührt, weil aus meiner eigenen Biografie, mein Papa war Bildhauer und Holzschnitzer, also der hat alle die Leute, die hier porträtiert sind, da hat mein Papa sozusagen gewissermaßen mithalten können, weil er hat den Pinsel führen können, weil er hat in Holz und Stein auch arbeiten können und. Wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen eintauchen, wir haben, wenn ich es richtig aufzähle, so die erste Hälfte des Buches wird eingenommen von historischen Persönlichkeiten, da haben wir Namen wie Lehnbach, Stuck, Kaulbach, Exter, Gabriele Münter. Vorhin haben Sie geschildert dieses grausame Schicksal von Ilse von Twardowski. Wir haben Lothar Günther Buchheim drin. Wir haben diesen großartigen Ruprecht Geiger. Und dann haben wir aber die zweite Hälfte eben, wie Sie es gerade schon angerissen haben, wird eingenommen von zeitgenössischen Menschen. Ich meine, den Lehnbach und den Stuck, das kann man irgendwo anschauen. Wir haben es gerade gesagt, in einem Museum. Aber diese, wenn man schauen will, wie Künstlerinnen und Künstler leben, die zweite Hälfte, ist man ein bisschen auf ihr Buch angewiesen, weil man kann nicht einfach hingehen und läuten. Mhm. Aber man braucht so jemand wie Sie, der vermittelt.
Ja, man kann natürlich das also anhand des Buchs machen und die Künstler dann ausfindig machen. Tatsächlich gibt es viele Künstler, die ihre Ateliers im Rahmen von Ateliertagen immer wieder öffnen oder auch in ihren Häusern Ausstellungen machen. Und ich denke, wenn man Interesse zeigt, kann man am Ende vielleicht mit jedem Termin vereinbaren und ihn besuchen. Die einen sind vielleicht mehr nach außen orientiert. Für die anderen ist das Haus eher wie ein Schneckenhaus, also ein Rückzugsort, auch ein Schutzraum, in dem sie sich zurückziehen. Wie gesagt, das ist ja das Spannende, dass die Persönlichkeiten so unterschiedlich sind.
Aber Sie gewähren mit diesem Buch eben Einblicke, was höchst spannend ist. Wir möchten aber hier in BR Heimat ein bisschen Einblicke auch in Ihre eigene Biografie kriegen, nachdem Sie als Kulturjournalistin unterwegs sind, als Kunsthistorikerin und vielfältige Aktivitäten haben, die weit über dieses Buch natürlich hinausgehen. Das erfahren wir in der nächsten Runde. habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Mit Katja Sebald und ihrem Buch Künstlerinnenhäuser außen. 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern. Frau Sebald, jetzt haben wir schon viel erfahren über dieses wunderbare Buch. Jetzt müssen wir ein bisschen was noch von Ihnen selber erfahren. Sie sind jetzt wohnhaft in Berg am Starnberger See. Geschichtsträchtiger Ort, König Ludwig, Sterbeort, trauriger Ort am See. Sie sind aufgewachsen am Starnberger See in Feldafing, aber Sie sind eine gebürtige Regensburgerin. Sie sind Kunsthistorikerin. Sie kennen sich aus in bayerischer Kirchengeschichte. Sie haben Italienisch studiert, sind staatlich geprüfte Italienisch-Übersetzerin. Ja, und haben schon ein Buch über Regensburg und etliche andere geschrieben. Darüber möchte ich ein bisschen mit Ihnen reden. Regensburg als Ihr Geburtsort ist schon eine Weile her, wenn ich das so sagen darf. Aber Regensburg hat Sie, nicht nur Sie, viele andere Leute auch schon fasziniert. Und Sie haben ein Buch über Regensburg geschrieben und machen da auch Stadtführungen, wenn ich das richtig weiß. Und kennen sich eben schön in unserer bayerischen Geschichte aus.
Ja, jein. Also tatsächlich ist Regensburg wirklich meine Geburtsstadt. Aber ich bin nicht dort aufgewachsen. Also ich glaube, ich habe nur maximal 1,5 Jahre wirklich dort gewohnt. Mhm. Das lag daran, dass mein Vater Offizier war und wir oft umgezogen sind. Regensburg war für mich lange, lange Zeit einfach die Stadt meiner Kindheit, wo ich die Ferien bei meiner Großmutter und bei meiner Großtante verbracht habe. Und in dieser Zeit, also wir sprechen jetzt von den 70er Jahren, frühen 70er Jahren, war Regensburg für mich wirklich eine düstere, dunkle, graue Stadt voller alter Leute.
Ui.
Und das mit den alten Leuten lag wahrscheinlich zum Teil daran, dass ich eben mit alten Leuten dort unterwegs war als Kind, an der Hand von alten Leuten. Aber es war nicht annähernd diese blühende, schöne, bunte Stadt, die wir jetzt alle kennen. Die ist es eigentlich, diese lebendige Stadt ist es eigentlich durch die Universität geworden, die dann irgendwann dorthin kam.
Sie haben ein Buch über Regensburg geschrieben, das vor allem die diese blühende Mittelalterstadt porträtiert. Was, da reden wir dann vom 13. Jahrhundert.
Also tatsächlich heißt das Buch Regensburg im 13. Jahrhundert. Es gab davor schon einen kleinen Stadtführer für Regensburg, den ich geschrieben habe. Aber meine wirklich Liebe zu Regensburg, also die über meine Liebe zu meiner Familie hinausging, habe ich im Studium entdeckt. Das war ja mein zweites Studium, das Kunstgeschichtsstudium. Und im Nebenfach habe ich bayerische Kirchengeschichte studiert. Und ich gestehe, dass es eigentlich so mehr aus der Notwendigkeit war, weil das ein Nebenfach war, das relativ leicht zu bewältigen war. Aber Professor Manfred Heim hat dort wirklich großartige Vorlesungen gehalten und gleich im ersten Semester ging es fast ausschließlich um Regensburg und das frühchristliche Regensburg. Und mir sind irgendwie die Augen aufgegangen und erst da ist mir wirklich klar geworden, wie groß die Geschichte dieser Stadt ist. Und ich habe mich dann nach und nach da so hineingefressen. Mhm. Dann irgendwann ist dieser kleine Band entstanden, Regensburg im 13. Jahrhundert. Das war eine Reihe, in der 10 bayerische Städte jeweils mit einem Jahrhundert porträtiert worden sind. Das war also wirklich ein historisches Buch, von dem ich sagen würde, das Thema war eigentlich für mich eine Nummer zu groß, weil ich bin ja wirklich nur Kunsthistorikerin. Und ich hatte wenig Zeit, um es zu schreiben. Ich bin für eine andere Autorin eingesprungen. Aber vielleicht ist es jetzt nicht so ein richtiges Historikerbuch, aber ich mag es immer noch ganz gern.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Kunsthistorikerin, Autorin und Übersetzerin Katja Sebald. Wir haben jetzt schon viel über ihr neues Buch geredet, Künstler, Innenhäuser, Außen, 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern, erschienen im Alitera Verlag. 260 Seiten sind es, rund, ein schöner Bildband, ein Geschichtsbuch, darf man sagen. Aber wir erfahren jetzt auch noch ein bisschen was über die Person Katja Sebald selber. Sie nimmt uns ja mit in diesem Buch und gewährt Einblicke in die Privatsphäre von Künstlerinnen und Künstlern. Und jetzt gewährt sie uns ein bisschen Einblick in ihrem eigenen Privatleben und in ihrem Werdegang. Kunsthistorikerin, bayerische Kirchengeschichte, Kunstgeschichte studiert. Frau Sebald als Tochter von einem Offizier, wie Sie vorhin schon erzählt haben. Wie kommt man da zur Kunstgeschichte oder zur bayerischen Kirchengeschichte? Der Vater ein ehrenwerter Mann, aber jetzt von ihrer jetzigen Tätigkeit ein bisschen weit weg, möchte ich sagen.
Also ich glaube, er war kein typischer Offizier. Er hatte, ich sage immer, er hat den Computer erfunden, aber das stimmt natürlich nicht. Er hatte Elektrotechnik studiert und hat sehr früh mit Computern gearbeitet. Und er hätte gerne gehabt, dass ich Informatik studiere. Also das war ja sozusagen ganz neu damals. Ich glaube, er hat aber einfach übersehen, dass ich dafür einfach gar nicht geeignet war. ich weiß nicht, wie die Kunst mich gefunden hat, aber sie hat mich gefunden und sie hat mich schon während der Schulzeit gefunden. Und ich wollte unbedingt Kunstleistungskurs machen. Und bin ja dafür dann extra zu meiner Großmutter an den Chiemsee gezogen, weil das an meinem Gymnasium nicht möglich war. Und danach wollte ich Kunstgeschichte studieren und da war mein Vater tatsächlich ganz Offizier und hat gesagt, Kunst ist brotlos. Wenn du das machen willst, da unterstütze ich dich nicht. Und ui. Dann haben wir uns eben auf meine zweite Liebe geeinigt, die Sprachen. Also die gab es eben auch. Und so bin ich dann am Sprachen- und Dolmetscherinstitut gelandet. Und das Semester hatte eigentlich schon angefangen, als mir dann klar geworden ist, ich bin hier falsch, weil ich will ja Literaturübersetzerin werden. Aber ich habe dann gedacht, jetzt bin ich schon da. Jetzt mache ich es halt zu Ende. Und der Gedanke mit der Literaturübersetzung blieb irgendwie im Hintergrund. Manchmal denke ich heute noch, dass ich es gerne machen würde, aber irgendwie hat sich es dann anders ergeben. Mhm. Und als ich dann tatsächlich schon als Mutter von drei Kindern beschlossen habe, ich möchte noch mal studieren, da war ich erst noch unentschieden, ob es die italienische Philologie im Hauptfach werden soll und die Kunstgeschichte nur nebenbei. Aber es war dann sehr schnell klar, dass ich einfach Feuer und Flamme für die Kunstgeschichte bin. Und da bin ich, obwohl das anfangs gar nicht geplant war, aber es wurde einfach nochmal ein komplettes Magisterstudium. Und ich habe mich total reingefuchst und Ehrenrettung ist nicht das richtige Wort, aber dann beim zweiten Studium hat mein Vater mich insofern sehr unterstützt, weil alle meine drei Kinder am ersten Tag meines Studiums gleichzeitig beschlossen haben, sie kommen jetzt in die Pubertät. Und das war nicht so einfach dann, aber sie waren durften in allen Schulferien mit ihrem Opa verreisen. Der hatte ein Jagdhaus damals und da haben sie tolle Wochen und Monate verbracht und ich konnte einfach was wegarbeiten in dieser Zeit.
die Kunstgeschichte, da reden wir gleich noch weiter, weil jetzt, Sie sind jetzt ja seit langer Zeit in Berg zu Hause, also am Starnberger See aufgewachsen. Und da spielt Oskar Maria Graf eine Rolle. Jetzt möchte ich aber nochmal darauf zurückkommen. Wie ist es das Italienische geworden?
Das Italienische ist es geworden. Ich war als Jugendliche sehr viel in Italien. Ich hatte eine Freundin, deren Eltern ein Haus hatten in Italien. Und da hatte ich so ein bisschen auf der Straße sozusagen Italienisch gelernt und hatte dann Lust, das einfach zu vertiefen und dachte, in meiner grenzenlosen Ignoranz, Englisch kann ich ja schon aus der Schule. Und habe dann erst angefangen, Italienisch und tatsächlich Russisch zu studieren. Und habe aber dann unterwegs nochmal gewechselt und habe als zweite Sprache dann den Abschluss in Englisch gemacht.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Frau Sebald, wir haben gesagt, Sie sind in Berg am Starnberger See zu Hause. Berg, die Heimat von Oskar Maria Graf. Mit Oskar Maria Graf haben Sie sich auch schon intensiv beschäftigt. Und Oskar Maria Graf hat ja auch eine Biografie, so ein Wanderer zwischen den Welten, ein bisschen nicht da, nicht dort zu Hause, obwohl er im Herzen so ein Bayer war. Kann man das so sagen?
Das ist ja ein großes Thema, das Sie jetzt anreißen. Also Oskar Maria Graf hat tatsächlich auch mich gefunden, nicht ich ihn, glaube ich. Ich war ja schon Kulturjournalistin, bevor ich Kunsthistorikerin geworden bin und habe sehr früh dann irgendwann angefangen, mich journalistisch auch mit der Geschichte meines Heimatorts zu beschäftigen. Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig an diesem Ort, wo man immer gefragt wird, wie ist denn jetzt König Ludwig eigentlich gestorben? Und irgendwann, und das muss wohl ungefähr um den 100. Geburtstag von Oskar Maria Graf 1994 gewesen sein, habe natürlich auch ich das Leben meiner Mutter gelesen und dann auch alle anderen Werke von Oskar Maria Graf. Und tatsächlich hat mich sehr früh die Frage beschäftigt, wo, also wenn man das Leben meiner Mutter liest, kann man ja, also man kann dieses Buch sozusagen auch abgehen, weil Oskar Maria Graf beschreibt sehr detailliert die Orte und Häuser und manchmal auch die Menschen, auch ohne die Namen zu verschlüsseln. Und man kann dieses Buch sozusagen abwandern. Und das war etwas, was mich viele Jahre beschäftigt hat, wo genau diese Geschichten eben stattgefunden haben. Und Ihre Frage war jetzt ein Wanderer zwischen den Welten. 2017 ist aus meiner Beschäftigung mit Oskar Maria Graf auch eine Ausstellung entstanden zum 50. Todestag. Andreas Ammer, der ja auch in Berg lebt, seine Frau und mein Mann und ich haben an einem weinseligen Abend die lustige Idee gehabt, wir machen Oskar Maria Graf Festtage und auch eine Ausstellung. Und der Andi Ammer hat sehr vehement die These vertreten, dass der Oskar Maria Graf auf gar keinen Fall zurück wollte nach Deutschland, als er dann ab 1958 gekonnt hätte, weil er dann die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Ich habe die These vertreten und ich weiß sozusagen, dass ich recht habe, weil ich habe einen Briefwechsel gelesen, wo er eben sich bei der Stadt München um eine Wohnung und auch um Finanzierung des Umzugs bemüht hat, weil ich habe mich ja auch in meiner Magisterarbeit mit Oskar Maria Graf beschäftigt. Aber trotzdem meine ich jetzt im Nachhinein, dass wir beide recht haben. Also er wollte zurück und er wollte auch nicht zurück. Und Wir sind ja jetzt hier bei BR Heimat und vor mir auf dem Tisch steht ein Schildchen, auf dem Heimat steht. Und ich meine einfach, Heimat ist etwas, was man lieben und hassen gleichzeitig kann. Und das kann man bei Oskar Maria Graf nachlesen und verstehen auch, wie das so sein kann.
Weil Sie Ihre Magisterarbeit gerade angesprochen haben, das möchte ich hier doch noch weiter erwähnen. Da geht es um das Denkmal von Oskar Maria Graf im Münchner Literaturhaus.
Also Jenny Holzer hat ja zur Eröffnung des Literaturhauses den Auftrag bekommen, ein Denkmal für Oskar Maria Graf zu machen. Und wann immer ich erzähle, dass ich über das Denkmal von Jenny Holzer für Oskar Maria Graf meine Abschlussarbeit geschrieben habe, schauen mich die Menschen mit großen Augen an und sagen, wo ist denn das? Ja, im Literaturhaus. Und also es ist ja wirklich so ein Denkmal, das wahrscheinlich jeder kennt, der schon im Café dort gesessen ist. Also es sind diese Texte, die dort auf den Möbeln und auch auf dem Geschirr und auf einem Textband zu lesen sind. Aber niemand nimmt es als sozusagen Kunstwerk, als Denkmal wahr. Und das ist eigentlich auch ein Thema, das mich bis heute fasziniert und beschäftigt. Kunst an Orten, an denen man sie nicht primär vermuten würde. Also ich mag es gern, wenn Menschen über Kunst stolpern, sozusagen. Und ich mag sie gern dabei begleiten, wenn sie stolpern und auffangen, sozusagen.
Sagt die Kunsthistorikerin, Autorin, Journalistin, Kulturjournalistin Katja Sebald. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast heute die Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturjournalistin Katja Sebald. Frau Sebald, Sie haben uns gerade nur ein bisschen zumindest angerissen und ein bisschen Lust gemacht, sich weiter zu beschäftigen mit Oskar Maria Graf, was für Sie nahe liegt in Ihrem Heimatort Berg. Und ja, Sie sind als Übersetzerin auch schon unterwegs gewesen. Und auf Ihrer Homepage habe ich einen schönen Satz gefunden, den man vielleicht jetzt hier zum Schluss der Sendung ein bisschen mitgeben kann, wo Sie schreiben: Heute muss ich nur noch selten Texte buchstäblich von einer Sprache in die andere übertragen. Trotzdem verstehe ich mich immer noch als Übersetzerin, als Vermittlerin zwischen Kunst und ihren Betrachtern oder als Begleiterin für Entdeckungsreisende in Sachen Geschichte.
Ja, also das ist mir tatsächlich ein Anliegen, eben nicht in diesem Kunsthistoriker-Jargon zu schreiben oder auch zu sprechen, sondern wirklich Menschen an die Hand zu nehmen und ich weiß nicht, wenn ich eine Stadtführung mache, dann gibt es immer irgendeinen Ehemann, der sagt, ich bin nur dabei, weil meine Frau heute Geburtstag hat, ich interessiere mich nicht für Geschichte und in die Kirche, seien Sie mir nicht böse, da gehe ich nicht mit rein. Und dann sage ich, ach, gehen Sie doch mit rein. Und wenn der wieder rauskommt und sagt, also normalerweise gehe ich ja nicht in Kirchen, aber das war jetzt wirklich interessant, so habe ich das noch nie gesehen, das ist irgendwie mein Anspruch, eben auch die Menschen abzuholen oder zu begeistern, die von sich meinen, dass sie mit Kunst oder mit Geschichte nichts am Hut haben.
Und das probieren Sie ja auch mit Ihrem neuen Buch, über das wir heute ja eingangs schon ausgiebig geredet haben, Künstler innen, Häuser außen, 30 Häuser von Künstlerinnen und Künstlern in Oberbayern, erschienen im Malitera Verlag.
Ja, genau. Also das wäre tatsächlich auch die Idee. Also es gibt ja zum Beispiel, weil es jetzt hier gerade aufgeschlagen liegt, es ist auch das Wohnhaus von Lothar Günther Buchheim, dem Gründer des Bernriner Buchheim-Museums, in diesem Buch vorgestellt. Aber das Haus steht gar nicht mehr. Aber die Wohnräume, die wirklich sehr besten sehenswerten Wohnräume wurden ja ins Museum transloziert. Und das wäre doch schön, wenn jemand jetzt Lust bekommen würde, dieses wirklich kuriose Wohnhaus von Lothar Günther Buchheim zu sehen. Und dann wäre er schon im Museum und vielleicht würde er sich dann auch noch ein paar andere Räume mit den berühmten Expressionisten-Gemälden oder was auch immer anschauen.
Man kriegt Lust auf Kunst. Durch und mit Katja Sebald. Vielen Dank, dass Sie heute vom Starnberger See, von Berg zu uns ins Studio BR Heimat nach München gekommen sind. Dankeschön, Katja Sebald.
Vielen Dank auch von mir und danke, dass ich das Buch hier vorstellen durfte.
Für Gott.